SRF 2 Kultur.
Wie schön wäre das, in ein saftiges Steak beißen, ohne das Bild des süßen Schweinchens vor dem inneren Auge, das dafür in den Schlachthof musste. Und würde man all die Grillwürstchen nicht doppelt genießen mit dem guten Gewissen, dass man damit nicht dem Klima geschadet hat? Fleisch im Labor herstellen, das ist das Ziel einiger niederländischer Wissenschaftler. Gestern haben sie in London in einem großen PR-Coup den ersten Retortenburger vorgestellt, den ein Starkoch vor den Augen der Weltpresse brutzelte. Meine Frage an unsere Korrespondentin Elsbeth Gucker in Amsterdam: Wer steht eigentlich hinter diesem Projekt?
Es geht um Mark Post, ein niederländischer Wissenschaftler, der versucht eigentlich seit 10 Jahren aus tierischen Stammzellen Fleisch herzustellen. Es ist ihm schon vor 4 Jahren geglückt. Ich habe ihn damals in seinem Labor besucht und das ganz munzig kleine, 1 Zentimeter lange Stückchen Fleisch begutachtet. Damals hatte Mark Post übrigens überhaupt keine Ahnung, ob und wie dieses Laborfleisch schmecken würde. Was jetzt neu ist, das ist die Menge. Jetzt hat er eben genügend Masse gezüchtet, um damit einen Hamburger zu braten.
Und den haben gestern dann Testpersonen essen dürfen vor den laufenden Kameras der Weltpresse. Ist damit das Ziel dieses niederländischen Forschers erreicht?
Noch nicht, würde ich sagen. Er möchte mit seinem Laborfleisch ja quasi die Welt retten. Stichwort Ökobilanz, also keine intensive Tierhaltung mehr, keine Transportwege von Futterfleisch etc. Noch ist die Produktion dieses Laborfleisches aber viel zu teuer. Der gestrige Burger, der kostete ein paar 100.000 Franken, und deshalb ist das, was wir da gestern in London gesehen haben, nicht mehr als eine Zwischenetappe. Mark Boss, der möchte eigentlich, dass bei jeder größeren Agglomeration eine Fabrik steht, in der dieses Laborfleisch gezüchtet würde. Und bis in 10 Jahren, das hat er gestern wieder gesagt, könnte dies der Fall sein. Ich fand, dass er damit viel optimistischer geklungen hat als damals vor 4 Jahren, als ich ihn getroffen habe. Damals war ihm nämlich gerade das Geld ausgegangen. Die niederländische Regierung, die hatte 2 Millionen Euro für den Beginn des Projektes geschüttet, aber die wollte sich nicht weiter engagieren. Und inzwischen ist einer der Google-Gründer in die Bresche gesprungen. Jetzt, wie das aussieht, spielt Geld offenbar keine Rolle mehr. Ich nehme an, dass auch diese gekünstelte Präsentation gestern in London, die ging auf sein Konto. Zu Mark Post, so fand ich, passte es nicht. Ich habe ihn doch eher als den scheuen, zurückhaltenden Wissenschaftler erlebt.
Ist denn dieser, ich sage jetzt mal, Forschungszugang typisch für die Niederlande?
Wenn Sie damit die Unerschrockenheit der hiesigen Forscher ansprechen, dann ganz bestimmt. Ich denke, das hat auch mit der Topografie des Landes zu tun, respektive mit der Machbarkeit. Das ganze Land ist mit Ausnahme der Hügel im Süden und einem größeren Waldgebiet in der Mitte des Landes von Menschenhand gemacht. Aus Schweizer Sicht kann man sich das nur schwer vorstellen, aber hier ist das begreiflich. Ich meine, die Niederlande, das ist ein riesiges Sumpfgebiet, das zudem ständig überschwemmt würde. Es braucht Dämme und Deiche, um überhaupt dieses Land urbar zu machen. Und dieses Denken, dass man das kann, also diese Souveränität über die Natur, das ist in den Köpfen der Menschen wirklich fest verankert.
Die Niederländer haben es ja auch gewagt, große Teile des Meeres in Land umzuwandeln.
Ja, das gehört auch dazu. Sie wollten sich ja zum einen gegen die schweren Stürme wappnen, die immer wieder die Städtchen und Dörfer an der alten Säudersee, dem heutigen Eiselmeer, überschwemmt haben. Aber der andere Grund, das waren Versorgungsengpässe, die gab es bereits im Ersten Weltkrieg. Und dann nach dem sogenannten Hungerwinter 1944-45 im letzten Kriegsjahr lautete die Losung so etwas nie wieder. Und seitdem hat die Lebensmittelproduktion wirklich ohne Unterlass zugenommen, nicht nur der Ackerbau, auch die Viehzucht. Beides ist inzwischen wirklich sehr, sehr massiv. Das kleine Land, dieses kleine Land, das doch kaum größer ist als die Schweiz, dieses kleine Land produziert mittlerweile oder ist mittlerweile weltweit die Nummer 2 der agrarexportierenden Staaten.
Die Niederlande sind ja bekannt für ihre intensive Produktion, Stichwort Orsol-Tomaten, Substratgurken oder Industriekäse. Hat denn diese historische Bedrohung durch den Hunger in den Niederlanden zu einem unkritischen Verhältnis gegenüber Lebensmitteln geführt?
Es ist ganz bestimmt ein Gen, das die Kriegs- oder die Nachkriegsgeneration ihren Kindern eingepflanzt hat. Wobei man muss auch sehen, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich einiges verändert. Trotzdem, ich beobachte immer noch, dass es hier einfach für viele Menschen wichtiger ist, einen gut gehäuften Teller vor sich zu haben. Ob das Essen dann auch schmeckt und wie es produziert wurde, das ist für die meisten wirklich sekundär. Es gibt einfach viel weniger Berührungsängste, sicher im Gegensatz, im Vergleich zur Schweiz. Ein Substrat-Tomatengärtner zum Beispiel, der ist sehr, sehr stolz auf sein Produkt. Ganz sicher, wenn es dann noch an einem Blindtest gesiegt hat, der kommt schlicht nicht auf die Idee, dass jemand dieses Produkt als unnatürlich empfinden könnte, weil er diese rote Tomate mit seinem Computer gefüttert hat. Also es geht wirklich um eine völlig andere Denkweise.
Was heißt das mit dem Computerfüttern? Also da ist irgendwie gesteuert, wann die Tomate Wasser kriegt und wann eine Nährlösung.
Das wird alles total mit dem Computer gesteuert, ganz genau, wie viele Tropfen wohin fließen müssen. Das ist seit Jahrzehnten ausgetüftelt worden und die Niederlande sind in dieser Hinsicht wirklich Weltspitze und sie exportieren dieses Know-how auch.
Diese Haltung gegenüber dem Essen, teilt die das Gros der Bevölkerung oder gibt es da auch Gegentendenzen?
Es gab schon immer hier so etwas wie Chönlipicker, nur heißen die hier Geißenwollsöckler, aber das ist wirklich ein verschwindend kleiner Prozentsatz und die werden auch sehr belächelt. Aber in den Städten vor allem, da gibt es doch in letzter Zeit eine wachsende Anzahl junger, sehr gut ausgebildeter Frauen, die hat sich dem organischen Superfood verschrieben. Also die essen und trinken alles, was gesund ist, um sich besser zu fühlen. Für die sei es wirklich hip, hat eine Zeitung kürzlich geschrieben, dass sie sich statt einem Feierabendbier ein Smoothie mit Ingwer und Krautstielen genehmigen würden.
Klingt gar nicht so schlecht bei diesen Temperaturen. Das war Elsbeth Gucker aus Amsterdam.
Die Kulturnachrichten. Pläne für ein Guggenheim-Museum in Helsinki sollen neu lanciert werden. Die Guggenheim-Stiftung will nach einem Treffen mit Regierungsvertretern in der finnischen Hauptstadt ein neues Konzept vorstellen. Der springende Punkt bleibt die Finanzierung. Ein erster Anlauf in Helsinki ist daran gescheitert. Helsinki wäre die sechste Guggenheim-Dépendance nach New York, Bilbao, Berlin, Venedig und Abu Dhabi. Ein Theaterstück des Dramatikers Tim Price über den Werdegang des verurteilten WikiLeaks-Informanten Bradley Manning ist in Edinburgh prämiert worden. The Radicalization of Bradley Manning stach mehr als 180 Konkurrenten aus. Das Stück läuft in einer Aufführung des Walisischen Nationaltheaters im Edinburgh Festival. Nach Büchern, Tabletcomputern und Wein will der Online-Händler Amazon nun auch in den Kunsthandel einsteigen. Mehr als 40.000 Kunstwerke stehen auf der Webseite Amazon Art bereits zum Verkauf, darunter ein Seerosenfragment von Claude Monet mit einer stolzen Taxe von 2,5 Millionen Dollar und ein Werk von Andy Warhol zu 1,5 Millionen. Persönlich begutachten lassen sich die Werke nicht, das Geschäft verläuft online.
Was das Fernsehen kann, kann auch das Theater. Eine Serie verspricht in Zürich derzeit eine freie Theatergruppe. Sie hat sich in den Zürcher Kunstraum Walchenturm eingemietet und zeigt dort seit Ende Juli jede Woche eine neue Episode. Mystery Science Theater heißt das Projekt. Und was sich hinter der mysteriösen Ankündigung verbirgt, weiß Dagmar Walser. Sie hat den zweiten Teil der Theaterserie gesehen.
Der Einstieg sei jederzeit möglich, verspricht der Ankündigungstext. Und wenn einem der Autor und Regisseur Christoph Rath erklärt, was schon passiert ist, klingt das auch einigermaßen übersichtlich.
Eine Liebe ist zerbrochen, ein Konzern steht fast vor seinem Ruin, eine Frau ist schwanger und weiß nicht genau von wem und eine Hauptfigur ist in der psychiatrischen Anstalt gelandet. Damit steigen wir ein in die zweite Episode.
In dieser geht's dann nach einem schon wesentlich komplexeren, was bisher geschah auf Video, direkt zur Sache.
Also, der Zombie-Verdacht. Es gibt die durchaus einflussreiche und allgegenwärtige Intuition, wonach, ich sag das jetzt mal verknappt, mechanische Modelle des Bewusstseins, Stichwort Naturalisten, etwas außer Acht lassen, etwas Entscheidendes.
Es geht um nicht weniger als das menschliche Bewusstsein. Was es ausmacht, wie weit es reicht, dass wir eigentlich nicht wissen, wie es weshalb funktioniert. Und es geht ganz konkret um Intrigen, Konkurrenz, Zeitreisen, Liebesgeschichten, Wahnvorstellungen.
Mon Dieu, Maman?
Was will sie von mir?
Ich muss mit euch sprechen.
Marie-Therese herrscht hier. Eine Figur, ein Prinzip, das seit tausenden von Jahren einfach nicht hochzukriegen ist.
So muss sie das sprechen. Sie stinkt! Sie hat Angst! Sie soll knien!
Ruckzuck wechseln in der so ambitionierten wie smarten Theaterserie von Christoph Rath die Szenen. Und mit ihnen die vier Spieler die Rollen. Eine neue Perücke, die Bluse oder die Schuhe gewechselt, schon steht jemand anderes vor mir. Gespielt wird auf einer kleinen Bühne, ganz nah am Publikum, die mitten in den Ausstellungsraum gebaut ist. Drumherum gibt's Objekte, Gerätschaften, Bilder, die ausgestellt sind, als wären sie Kunstobjekte und sehr direkt mit der Geschichte verbunden zu sein scheinen. Wieso? Alles hier mit allem etwas zu tun zu haben scheint und von der konkreten Spiellust der Schauspieler zusammengehalten wird. Im wahrsten Sinne herzhaft wird hier gespielt und ehe man sich's versieht, ist man selber Teil der Theaterserie geworden. Denn auch wenn, wie bei vielen Fernsehserien, es einem schwerfällt nachzuerzählen, was da eigentlich ganz genau erzählt wird und man es wohl auch nur dann nachvollziehen kann, wenn man selber dabei ist, dass es mir leid tut, dass ich den ersten Teil verpasst habe und unbedingt auch den dritten sehen möchte, ist mir schon nach der Hälfte der zweiten Episode klar. Kurz geprobt und schon gespielt. Diese Schnelligkeit bei inhaltlicher Komplexität sei auch beim Spielen reizvoll, sagt der Schauspieler Nicola Battiani.
Ich glaube, es ist sehr schwierig, den Gesamtüberblick zu haben. Und deswegen kann man sich ein bisschen darauf verlassen, dass die Leute vielleicht nicht alles jetzt wortwörtlich verstehen, weil auch sehr schwierige Begriffe vorkommen, sondern man kann sich wirklich auf die Stimmungen innerhalb einer Szene verlassen und das transportiert dann genauso viel wie der Text.
Und man könne, fügt seine Kollegin Anna-Katharina Müller hinzu, dadurch, dass das Stück eben nicht nach einem Abend zu Ende ist, sondern eine weitere Episode folgt, zur Geschichte und den Figuren eine besondere Beziehung aufbauen.
Überhaupt eine Figur über so eine längere Zeit zu spielen und zu entwickeln, das ist was sehr Schönes, also weil das ist ja auch anders. Normalerweise hat man ja, wie gesagt, nur ein Stück und jetzt, aber man kann sich ein bisschen vorstellen, wie es ist, eine Figur in einer Serie im Fernsehen zum Beispiel zu spielen, wo man so einen Charakter über wirklich längere Zeit begleitet und das ist sehr schön.
Über eine landläufige Soap allerdings geht diese Theaterserie klar hinaus. Das liegt am komplexen Thema, an der Direktheit der Erzählweise und dem gemeinsamen Erleben. Und nicht zuletzt auch daran, dass hier die Abstraktheit des Kunstraums und das konkrete Hier und Jetzt des Theaters sich jenseits der Konventionen die Hand reichen. Fortsetzung folgt.
Am Sonntag um 20 Uhr im Kunstraum Walcherturm in Zürich, dann hat die dritte und letzte Episode dieser Theaterserie mit dem Namen Memento Umplex Premiere. Alle Folgen am Stück werden dann nächste Woche aufgeführt. Wenn jemand im Boden buddelt und dabei einen Saurierknochen findet, wer kümmert sich dann um diese Fossilien? Die Antwort ist gar nicht so klar. Letzte Woche wurde bekannt, dass in den USA ein spektakulärer Dinosaurierfund, der auf privatem Boden von einem Fossiliensammler ausgegraben wurde, für eine enorme Summe versteigert wird. Museen und die Wissenschaft haben das Nachsehen. In der Schweiz ist so etwas nicht erlaubt. Ein Gesetz regelt den Umgang mit wissenschaftlich wertvollen Funden. Trotzdem tauchen immer wieder illegale Exponate an den Fossilienbörsen auf, auch solche aus der Schweiz. Sarah Herwig.
Der Artikel 724 im Schweizerischen Zivilgesetzbuch sagt klar, herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert sind Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind. Sie dürfen ohne Genehmigung des Kantons nicht veräußert werden. Trotzdem landen illegalerweise solche Fundstücke, Saurierknochen und andere Fossilien von großem Wert, auch aus der Schweiz, an internationalen Börsen, sagt Christian Meyer, Direktor des Naturhistorischen Museums Basel.
Der Kanton bzw. die Kantone haben gar keine Stelle bzw. keine Fachleute, die das kontrollieren. Da liegt eigentlich das Problem.
Tatsächlich zeigen Recherchen bei einzelnen Kantonen, dass es da ein erstaunliches und verwirrendes Gestrüpp von unterschiedlichen Stellen, Richtlinien und Gesetzen gibt, die den Umgang mit Fossilienfunden regeln. Oder eben nicht regeln. Zwar gibt es den Zivilgesetzbuchartikel, doch dessen Umsetzung ist Sache der Kantone. Und da zeigt sich, dass es so viel Spielraum gibt wie Kantone. Der Kanton Jura zum Beispiel übernimmt eine Vorreiterrolle. Er ist der erste Kanton, der ein Gesetz erarbeitet, das wesentlich weiter geht als der Zivilgesetzbuchartikel, sagt Wolfgang Hug von der Abteilung Paläontologie des Kantons Jura.
Im Kanton Jura ist es so, dass wir sehr viele fossilreiche Schichten haben und deswegen auch besonders viele Fossilfunde gemacht wurden. Diese will der Kanton Jura nun speziell schützen und genau festlegen, wie diese geborgen, allenfalls dokumentiert und wissenschaftlich untersucht werden sollen.
Die Saurierknochen und wertvollen Fossilien sind haufenweise zutage gekommen, als der Kanton Jura beim Bau der Trans-Juran, der A16, den Untergrund paläontologisch untersuchen ließ. Nun ist das Gesetz auf dem Weg, das auch nach dem Bau der Autobahn den Umgang mit paläontologischen Funden verbindlich regelt.
In Zukunft wird es so sein, dass auch paläontologische Grabungen ganz klar unter Schutz gestellt werden und man, sobald man mit Werkzeug arbeitet, eigentlich den Kanton um Erlaubnis bitten muss.
Das Gesetz stellt auch den Diebstahl von alten Knochen und wertvollen Fossilien unter Strafe. Und es regelt die finanzielle Beteiligung von Bauherren oder dem Kanton an Ausgrabungen. Die Paläontologieabteilung im Kanton Jura ist potent aufgestellt mit 62 Mitarbeitern. Das Bundesamt für Straßen trägt mit 95% die finanzielle Hauptlast. Ganz anders sieht die Situation zum Beispiel in den Innerschweizer Kantonen aus. Dort ist der Untergrund fossilienärmer. Entsprechend gibt es hier nur weniger spezifische Richtlinien. In den meisten Kantonen ist Paläontologie eine Angelegenheit der Abteilung für Archäologie und der naturhistorischen Museen. Bei Fundmeldungen etwa arbeiten sie zusammen. In Luzern funktioniere das hervorragend, sagt Jürg Manser, Kantonsarchäologe und Präsident des Verbands der Schweizer Kantonsarchäologen.
Die Fundmeldung auch für Paläontologie geht ans Naturmuseum. Das Naturmuseum nimmt Kontakt mit der Archäologie auf, die ja über geschultes Personal verfügt. Also wir Archäologen wissen, wie man einen Gegenstand wissenschaftlich korrekt birgt. Das machen wir dann für das Naturmuseum und die weitere wissenschaftliche Bearbeitung des Fundes findet dann im Museum statt. Also das geht eine ziemlich unkomplizierte Zusammenarbeit, die sich jetzt über Jahre sehr gut bewährt hat.
Solange Finder ihre Funde bei einer Meldestelle angeben, darf man also davon ausgehen, dass sie über kurz oder lang in Paläontologenhände im Dienste des Kantons gelangen. Was aber mit Findern, die dies nicht tun, oder Raubgräbern, die sogar verbotenerweise nach Fossilien graben? Da, meint der Luzerner Kantonsarchäologe Jürg Manser, habe man in der Paläontologie dasselbe Problem wie in der Archäologie.
Die Vollzugsprobleme sind tatsächlich vorhanden. Auch wir haben in der Archäologie nicht die Möglichkeit, alles zu überwachen und permanent überall präsent zu sein, den gesamten Internethandel im Auge zu behalten. Das ist ganz klar ein Problem. Die Kontrolle, die kann man fast nicht bewerkstelligen.
Vielmehr müsse man, meint der Präsident der Schweizer Kantonsarchäologen, auf Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung setzen. Im fossilienreichen Jura hingegen verlässt man sich lieber auf eine eigens dafür zuständige paläontologische Abteilung und klare Gesetze.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Es ist 16:45 und in unserer Sommerserie übers Covern erzählt heute Jennifer Kakshudi, warum sie neulich beim Musikhören erst genervt und dann begeistert war.
Katie Melua, das ist die britisch-georgische Sängerin, das ist die mit den 9 Million Bicycles in Beijing.
There are 9 million bicycles in Beijing.
Mit diesem Song landete sie einen Hit. Dieses Stück gehörte nicht zu meinen Liebsten. Er klebte in meinen Ohren und nervte mich. Süß wie ein großes Bonbon verpackt in rosa Alupapier mit Silbermäschchen. Doch eine Freundin versprach mir, die anderen Songs von Katie Melua seien viel besser. Ich schob also halbherzig die geliehene CD in meine Anlage und ließ sie im Hintergrund laufen. Und da tauchte dieser Song auf.
Show me how you do that trick, the one that makes me scream, he said.
kam mir so wahnsinnig bekannt vor. Er erinnerte mich an tiefschwarzen Kajal und toupierte Haare, rote Lippen und rauchige, düstere Lokale. Auf einmal merkte ich, von wem der Song wirklich war. Robert Smith von The Cure, ein Hit der 80er Jahre. Immer wieder flimmerte der Song damals auf MTV über die TV-Bildschirme. Synthesizer, Bass, Schlagzeug und Gitarre. Dazu die eigenartige Stimme und die Worte, die aus dem rot geschminkten Mund des Sängers Robert Smith kamen und der versprach, mit seiner Liebsten durchzubrennen, seiner One and Only. Nun, fast 20 Jahre später, dieses Cover. Filigran, frei vom Rockpomp, reduziert die Stimme und Gitarrenklänge im Spotlight. Da der Originalsong von The Cure in meinen Ohren immer mithallt beim Hören von Katie Melua's Version von Just Like a Dream, kann ich gut und gern überhören, dass die Songs auf der ganzen CD zur Perfektion produziert sind und für die einen oder anderen Ohren ein bisschen klebrig vorkommen. So klebrig wie ein Bonbon, das eingewickelt ist in rosa Papier mit silberner Schleife.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.